Vision. Im ersten Gliederungspunkt geht es darum, eigentlich, dass Vision, Lebensvision, Gemeinsvision, Vision von unserer Kirche miteinander zusammenhängt. Wenn einer von uns bei Coca-Cola zum Beispiel arbeitet, immer einfach in einer so Firma, ich glaube, die Vision ist ungefähr, dass jeder in 10 Minuten auf dieser ganzen Welt irgendwie zu einem Cookie kommt. Er kann die Vision vertreten, auch wenn er selber Cookie nicht gern hat und lieber ein Bier trinkt wie ich. Das ist aber bei der Gemeinsvision nicht der Fall. Gemeindevision und die eigene Lebensvision, irgendwie müssen die zusammenpassen, weil Gemeinde einfach die Summe ist von den einzelnen Gemeindeglieder. Aber wichtig ist über dem ersten Punkt, jeder von uns, wir brauchen auch eine persönliche Lebensvision. Oder wie du dem auch sagst, ist gleich eine Sehnsucht, für was, dass du dich stark machen willst, wo du dich hin willst entwickeln. Einfach nicht einfach so in den Tag leben. Was ist eigentlich das Ziel von deinem Leben? Was ist eigentlich der Auftrag von deinem Leben? Da drin geht es in der Lebensvision, nicht mit der Vision oder anders gesagt, ist eigentlich ganz gleich. Von dort her zwei Fragen. Ihr habt sie auf dem Gottesdienstzettel. Weil das können wir jetzt nicht einfach noch reinbringen. Das muss jeder für sich dann als Fragestellung mit heimnehmen. Die erste Fragestellung zur persönlichen Lebensvision. Stell dir vor, dein 80. Geburtstag, für gewisse ist das schon durch, die müssen sich jetzt den 90. vorstellen. Es würde ein Freund aufstehen und eine Rede halten. Ich würde das vielleicht nicht so gern, lassen wir das, aber es geht ja schließlich um die Fragestellung. Worüber würdest du dich freuen, wenn er das sagt? Zum Beispiel, ich habe gespürt, der hat sein Leben mit Jesus eingesetzt, der hat Zeit für andere gehabt. Wärst du vielleicht nicht so erfreut, wenn er dann würde sagen, er hat immer Nein gesagt. Die Fragestellung ist wichtig. Nimm sie mit heim. Über was würdest du dich freuen, dass du das Gefühl hast, doch, mein Leben hat eine Vision, ein Ziel, einen Auftrag erfüllt. Gemeindevision. Einfach, dass es nicht so theoretisch ist. FEG Baden-Wettingen wird im Jahr 2020 wird sie Hunderte. Es ist im September 1920 gegründet worden. Also da gibt ich habe noch nie gehört, dass wir am Vorbereiten sind, aber es ist ja noch ein Zeitchen bis 2020. Wenn wir dort in einem Gottesdienst so eine Erfahrungszeugnisrunde haben, worüber wären wir erfreut, wenn Gemeindeglieder sagen, ich habe die FEG Baden-Wettingen so und so erlebt, ich habe den klassischen Gottesdienst so und so erlebt. Und wir müssten sagen, doch, das hat sich gelohnt. Also da, so müssten wir hinter die Vision. Also jetzt, wir sind in der Vision, Gemeindevision. Und das ist die vierte Predigt, geht um den 7. und 8. Punkte drin. Machen Sie sich diese Vision eigentlich gut merken. Sie hat einen Anfangssatz, einen Schlusssatz und zwischendrin zwei, so ein bisschen Dreiergruppen. Eben aus 1. Thessalonicher 1 abgeleitet. Das eine ist der Dreiklang, der in der Bibel mit Paulus immer wieder vorkommt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Von dort her die persönliche Frage, wo willst du, dass sich Glaube, Liebe, Hoffnung hier entwickelt? Oder da hat jemand jetzt die Sätze formuliert. Du würdest sie vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ist gleich. Aber wir müssen es leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, Leben. Wir müssen persönlich da entwickeln, uns in eine gute Richtung entwickeln. Vielleicht bei jedem ist ein bisschen etwas anderes dran. Und nachher der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie soll sich dort Beziehung zu dem dreieinigen Gott entwickeln? Das ist eigentlich dann die Umsetzung von dieser Vision. Und jetzt also ging es um den Heiligen Geist und um den Schlusssatz, wo es ums Willkommen geht. Also der zweite Punkt wäre jetzt also Heiliger Geist. Und die Formulierung jetzt da, wo er dann auf dem Papier findet, aus der Vision, die die FG Baden-Wettingen hat, die jederzeit, also die Kirche, die Gemeinde, die jederzeit mit dem machtvollen Wirken des Heiligen Geistes rechnet. Also das ist mal der Heilige Geist, das ist machtvolles Wirken und mit dem rechnet. Ist eben abgeleitet aus 1. Thessalonicher 1. Und da ist es ja dann vor allem der Vers 5 und 6, wenn wir anschauen. Aber das erste Mal mit dem Heiligen Geist rechnen. Heisst einmal, wir spüren, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir trauen dem Heiligen Geist mehr zu als uns selber. Wir spüren die Abhängigkeit vom Heiligen Geist, weil wir merken, wir haben Grenzen. Wir haben Grenzen in der Veränderung von uns selber in Jesu Bild, also in der Selbstoptimierung. Das könnte man noch besser und dieses könnte man noch besser und das hört man jetzt heute Morgen, hört man auch ein paar Sachen jetzt, was man anders auch noch, oder? Das schaffen wir nicht, wir brauchen das Wirken von dem Heiligen Geist. Und dass ich da vorne starren auf der Kanzel und einfach Jesus oder eben dem Heiligen Geist mehr zutraue als meine Vorbereitungen und meine rhetorischen Künste, er ist wichtig. Und dem wollen wir jetzt nachspüren, also rechnen, jederzeit rechnen heisst, man traut dem Heiligen Geist mehr zu als uns selber. Jetzt eine ganze Aufzählung jetzt aus den Vers, was der Heilige Geist wirkt. Es gibt unzählige Bibelstellen, was der Heilige Geist wirkt. Wir nehmen jetzt nur einfach, also fast ausschließlich nur die jetzt da aus dem 1. Thessalonicher 1, Vers 5 und 6. Also mal der erste Teil vom Vers 5, das im 1. Thessalonicher. Das wurde schon damals deutlich, also es ist alles, müssen wir vielleicht noch vorausschicken, was jetzt im Deutschen als mehrere Sätze dargestellt werden, hat der Paulus Kunst gehabt, alles ein Satz. Also der fängt im Vers 2 an, wir danken Gott jederzeit und geht dann über x Verse, das ist immer also noch ein Dank. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündigten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte. Der Paulus dankt, dass neben seinem Wort auch noch die machtvolle Wirkung des Heiligen Geistes da war. Und das ist unbedingt wichtig. Wenn man das Evangelium verkündet, sieht das eben jetzt von vorne, aber auch verkündet, wenn du irgendjemand anderem eben so, wie Priska gerne erzählt hätte, das mit dem Schnürli, dann braucht es mehr als nur die Worte. Es braucht mehr als nur zu informieren, an was wir glauben. Es braucht wie eine Durchschlagskraft. Aber auch wenn wir selber Bibel lesen, es braucht mehr, als dass wir nur den Buchstaben lesen. Es braucht mehr, dass wir noch informiert sind, was Gottes Wille wäre. Das Wort Gottes will uns verändern und darum, sei es, dass wir vom Glauben reden oder Bibel lesen oder eine Predigt hören, wie heute Morgen. Es braucht den Heiligen Geist. Menschen, wenn sie das Evangelium hören, können sie sagen, oh, der sagt uns, wir sind Sünder. Das ist eine blöde Aussage. Wir sind doch recht gut. Und heutzutage, wir müssen einfach das Gute in uns entdecken und das ein bisschen fördern. Das wollen wir eigentlich nicht hören. Und dann sagt das Evangelium, dass Gott uns liebt und seinen Sohn in die Welt hineingeschickt hat. Das ist eigentlich noch schön, Weihnachten. Aber dass dann der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und dass man darum so ein gruseliges Symbol auch in unserem Gottesdienstraum haben, das Kreuz, ein Marterpfahl, das ist ein bisschen dumm, wenn wir nicht hören. Und dann geht es ja da ums Jenseits, oder? Himmel und Hölle und dass du an den richtigen Ort kommst und vielleicht ja geht es auch nicht weiter. Und wie ist es eigentlich dann, wenn wir gestorben sind, so komische Fragen, halb philosophisch, das können wir uns später stellen, denkt er sich dann. Und überhaupt, ich bin am Beschäftigen mich jetzt, ja, ich habe ein Seminar dann für euch, also für alle, zweiten Donnerstag und vierten Donnerstag im November über unser Denken. Und nur schon das, eine Untersuchung. Wir denken eigentlich immer das Gleiche. Politisch gleich, religiös gleich, in Situationen das Gleiche, also das meiste, wir denken immer. Aber überprüft das mal, wir denken so immer in unseren Muster. Oder überprüft zuerst einmal, was ist ganz neue Gedanken in euch hinein. Und ihr jetzt noch nie gedacht habt. Also von dort her nur schon mal etwas Neues zu denken, das braucht irgendwie wie ein Power von oben. Und so steht dann, wo der Paulus in, Entschuldigung, das ist der Petrus, Apostelgeschichte 2,37, wo er da predigt hat, am Pfingsten, über Jesus und dass das nicht ein Gotteslästerer war, sondern Gottes Sohn, dass sie sich schuldig gemacht haben, dass sie das Kreuz genagelt haben. Als sie dies hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das ist der Heilige Geist. Und also, dass das wirklich in unser Herz ihnen geht. Es geht nicht ohne Heiligen Geist. Also man könnte, es ist ganz unmöglich, dass ein Christ anticharismatisch sein kann, im eigentlichen Sinn, dass man den Heiligen Geist nicht gross bewertet. Wir brauchen ihn, dass uns zutiefst durchs Herz durchgeht. Etwas anderes möchte ich euch einfach an dem Vers 5, dem ersten Teil, noch zeigen. Es wird das übersetzt, dass das Evangelium hat jetzt da der Paulus gebracht. Wörtlich heisst es, unser Evangelium geschah an euch. Also noch schön klammern, er sagt unser Evangelium. Das war natürlich nicht dem Paulus gewesen und seinen Mitarbeitern. Aber er war so eng mit dem verbunden gewesen. Das Evangelium ist so ein inniger Teil geworden. Die Freude am Evangelium ist so ein inniger Teil geworden, dass ich sagen kann, es ist unser Evangelium. Und dann, es geschah. Das Evangelium geschah. Das klingt so ganz alttestamentlich, wie es über Abraham steht, 1. Mose 15, im Vers 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Das Wort geschieht. Das wird nicht einfach geredet. Da wird nicht einfach informiert. Das passiert. Da passiert etwas. Das ist eine schöpferische Kraft. Beim Abraham, der Kinderlose, Abraham gehört, er wird ein Volk werden, wie es Sterne gibt am Himmel. Da ist etwas geschehen. Das ist nicht nur ein Wort. Also, wir brauchen den Heiligen Geist in der Stille, im Gottesdienst, wenn wir von Gott reden, damit Tod zum Leben wird, damit Feinde vom Evangelium versöhnt werden, damit Sklaven von der Sünde zu Freien werden, zu Kind Gottes, damit du Sünder, heilige, geheiligte Menschen werden. gehen wir zum nächsten Punkt, was der Heilige Geist wirkt. Oh nein, das ist jetzt etwas übersprungen. Nochmal zurück, also wenn du vorher schon gewechselt hast. Jetzt im Vers 5, im ersten Teil, also A heisst, und zu grosser Zuversicht. Mit grosser Zuversicht haben sie das Evangelium verkündet oder anders übersetzt, auf volle Gewissheit. Zwischendrin kommen doch Zweifel. Das mit Schöpfung ist vielleicht gleich Evolution. Und das mit Jesus ist vielleicht gleich eine Torheit. Und der Heilige Geist bestätigt das. Oder wir denken, sind wir wirklich in Gottes, wenn wir noch da und dort daneben leben. Der Heilige Geist gibt Gewissheit, doch, das stimmt. Doch, auf Gottes Wort kann ich mich verlassen. Wie jetzt der Heilige Geist in der Priska ihnen die Gewissheit, durch die Schnur um den Schuh, die Gewissheit gestärkt hat, Gott sorgt. Sie hat das gewusst, das steht in der Bibel. Aber Gott sorgt, das ist die Gewissheit. Ich kann wieder mal ins Wanken kommen, aber der Heilige Geist ist auch für Glaubensgewissheit zuständig. Jetzt aber wirklich zum nächsten Punkt, zu 5, der zweite Teil. Also da immer wieder noch, vom Vers 2 her, ist ein Dankgebet. Der Paulus dankt, so wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Der Paulus hat nicht nur das Anliegen gehabt, dass seine Familie zum Glauben kommt, das könnte man jetzt noch nachvollziehen. Aber der Paulus, durch den Heiligen Geist, war schon selbstlos gewesen, als er sich auf Missionsreisen gemacht hat, durch Griechenland gezogen ist, wahrscheinlich mehr Feind als Freund erlebt hat, um Menschen zum Glauben zu führen, die er gar noch nicht kennt. Das hat er nicht gekannt. Das ist selbstlos. Und wenn wir in der Gemeinde sind mit Ausstrahlung, so ist der erste Satz in unserer Vision, ja, Ausstrahlung zu wem? Natürlich haben wir das Anliegen, dass unsere Verwandtschaft zum Glauben kommt, wenn sie noch nicht ist. Aber eine Ausstrahlung zu Menschen, wir kennen sie gar nicht. Und das ist Selbstlosigkeit. Die Welt fragt natürlich, hey, warum machen die das? Ja, die wollen sicher noch ein bisschen mehr Geld oder dass eine grosse Institution sie Macht streben und. Sie wollen es sich menschlich erklären. Das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes ist nicht nur Wunder und Zeichen, sondern einfach eine übernatürliche Motivation. Der Mensch kann sich heute nur eine egoistische Motivation vorstellen, aber der Heilige Geist befreit uns, vielleicht nicht ganz, aber er dämmt unseren Egoismus und hilft uns zu selbstlosem Dienen. Ein Punkt jetzt weiter, Vers 6. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Also die sind zum Glauben gekommen und haben eine Freude trotz Feindschaft. Und das ist auch einfach nicht zu verstehen. Und das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Normalerweise für eine Entscheidung, sei es eine Anschaffung von einem Auto, von einer Maschine, Kosten nutzen. Und jetzt die da, die Thessalonich, haben sich müssen entscheiden, Kosten nutzen, was wollen sie? Wenn sie sich für das Evangelium entscheidet, dass Gott sie versöhnt durch Jesus Christus, wenn sie sich bekehren, dann haben sie Frieden und Liebe mit Gott Dann aber der Preis ist, dass sie mit vielen Feinden sind, wo sie früher Freunde gewesen sind. Sie scheren ja aus. Sie sind nicht mehr bei diesen Götzenopferfest und all das einfach dabei. Sie machen nicht mehr mit. Sie sind Einzelgänger. Ein höherer Preis. Aber sie haben das gemacht. Sie sind einfach durch den Heiligen Geist bewusst worden, wie es dann im Vers 9 dort steht. Sie haben sich bekehrt von den nichtigen Götzen zum einzig wahren und lebendigen Gott. Sie haben gemerkt, das ist es. Die Freude. Eine übernatürliche Freude. Und ihr verpasst nächsten Sonntag etwas, wenn ihr die Dabrina nicht hört. Ich habe sie gehört. Das letztes Jahr an einem Kongress, die hat etwas zu sagen. Sie kann schon einigermaßen Deutsch, aber einfach, sie hat etwas zu sagen mit ihrem Herz. Mit ihrer Freude und ihrem Mut aus dem Evangelium, trotz aller Anfeindungen, die es im Iran gibt. Jetzt zum Schluss von dem Punkt, noch Jakobus 1, das geht jetzt ein bisschen weiter drin rein. Zeigt aber jetzt, wir können jetzt testen, wie offen wir sind für neue Gedanken. Das ist nämlich wirklich jetzt ein neuer Gedanke. Der Heilige Geist zeigt uns eine neue Perspektive für Leiden. Da sagt der Jakobus im Vers 2 im ersten Kapitel, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen unterschiedlichster Art durchmachen müsst, Versuchungen, Anfechtungen, wie man das auch alles kann, aber einfach, es geht um Schwierigkeiten. Es geht um Leiden. Also ist eigentlich eine totale Provokation für uns. Der Jakobus sagt, freut euch über Unerfreuliches. Wie machen wir das? Das machen wir nur durch den Heiligen Geist, der uns zeigt, hey, aus dem entsteht ein tieferer Glaube, Standfestigkeit und alles, was ihr dann da hinten könnt lesen in dem hinein. Aber einfach der Heilige Geist, den brauchen wir. Und wir möchten eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, die jederzeit, in jeder Situation einfach muss mit dem Heiligen Geist rechnen und ihm mehr zumuten. Wenn kann, so ein bisschen, ich fasse jetzt zusammen da an diesen Punkt, der Heilige Geist, Durchschlagskraft für sein Wort. Der Heilige Geist, der Gewissheit gibt, doch, das stimmt. Der Heilige Geist, der eine Selbstlosigkeit in uns hinein bewirkt. Der Heilige Geist, der eine überstrahlende Freude zum Evangelium gibt, trotz Anfeindungen. Und der Heilige Geist, der Freude gibt in allem Unerfreulichen drin. Zum dritten Gliederungspunkt, das wäre also jetzt die letzte Aussage von der Vision von der FEG Baden-Wettingen. Eine Kirche, Gemeinde, wenn wir sie, die mit offenen Armen alle Menschen willkommen heißt. Willkommen heißt. Ich habe in der Literatur gelesen, es gibt den Begriff soziale Schmerzen. Das sind Menschen, die gern zu gewissen anderen Beziehungen haben, also die anderen sind ihnen wichtig, aber sie erleben Ausgrenzung, ausgeschlossen sein, sie erleben Abwertung, Gleichgültigkeit, einfach sozialen Schmerz. Und das wollen wir nicht, dass Menschen in unseren Gottesdienst hineinkommen und sozialen Schmerz erleiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oft noch kommen, ist nicht so gross. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn wir das vergleichen jetzt mit einem körperlichen Schmerz, also es wäre so, jedes Mal, wenn die Person jetzt über die Schwelle kommt, kommt sie einen Migränenanfall über. Und sie muss sagen, okay, also in der FEG habe ich immer Migräne, ich komme nicht mehr. Und so wollen wir den sozialen Schmerz, Enttäuschungen gibt es immer, also schmerzfrei gemeint können wir da nicht sein, aber immerhin das minimieren. Jetzt heisst er also willkommen heißen und ich will jetzt mir Freiheit nehmen, das noch ein bisschen zu verstärken. Weil eigentlich erfüllen wir, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, die Verheißung, die Vision schon. Unsere Leute an den Türen, ich zweifle nicht, die haben euch alle herzlich willkommen geheissen. Und Priska hat das gemacht, euch herzlich willkommen heissen, ob ihr jetzt schon lange da sind oder noch nicht da, lang da sind. Willkommen heissen ist zu wenig. Wir müssen willkommen sein und was ihr da auf dieser Folie alles noch seht. Willkommen heissen ist mir so in den Sinn gekommen, das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Spreitenbach steigt in den Lift rein. Willkommen im Shoppi Tivoli. Ich bin willkommen. Schön, dass du da bist, Christoph Marti. Aber natürlich als Hund. Schön, dass du da bist und unseren Profit, unsere Bilanz ein bisschen auftreibst. Schön, dass du einkaufst. Wir können auch sagen, willkommen, dass du da bist. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Ist auch nicht gelogen. Aber es ist eben nur willkommen heißen. Wir können auch sagen, schön, dass du da bist. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Spender. Ist auch nicht gelogen. Aber es ist auch nicht willkommen sein. Wir wollen willkommen sein. Und das ist gleich nicht ganz selbstverständlich. Schauen wir, wie es mit dem Kind in der Schule geht. Ein Kind, das einfach sagt, hey, neben dem will ich nicht hocken. Der redet so komisch. So der ausländische Akzent da. Nein, neben der will ich nicht hocken, die ist zu dick. Neben dem will ich auch nicht hocken, der sieht so komisch aus, seine Hautfarbe ist so ganz anders. Kinder können ganz offen sein. Also nur schon mal willkommen sein heisst, wir sitzen neben jedem. Und vielleicht hat dann auch die Frechheit, den Stammplatz dir wegzunehmen. Sitz einfach neben dran. Das heisst willkommen sein. Und dann geht es noch weiter. Die beiden Begriffe Integration und Inklusion. Da heisst es jetzt einmal, Integration meint, ich bin dabei. Ich bin dabei im Gottesdienst und kann dem Gottesdienst folgen. Wir haben jetzt wenig englische Lieder. Von dort her muss man bei uns nicht Englisch können. Jeder, auch wenn er nicht Englisch kann, ist dabei. Im modernen Gottesdienst machen sie jetzt eine Übertragung, also so eine simultane Übersetzung sind sie am Aufbauen. Wenn jetzt jemand gar nicht Deutsch kann, er ist dabei. Er versteht die Predigt, wie sie übersetzt wird. Aber er ist nur dabei. Es ist nur Integration und nicht Inklusion. Ein Begriff, der neu in vielen Leuten Mund ist, heisst, er gehört dazu. Er ist ein Teil vom Ganzen. Und kann sagen, das ist meine gemeint. Also wir haben eine exklusive Botschaft. Also nicht einfach wir jetzt als FEG, sondern eine exklusiv biblische Botschaft. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, aber sonst, wir sind inklusiv in der Gemeinschaft. Wir wollen, dass Menschen dazugehören. Da braucht es natürlich jetzt zwei Seiten auch, ist ganz klar. Ich denke, inklusiv dazugehören heisst auch irgendetwas beitragen. Der Paulus braucht das Bild vom Körper. Da gibt es ganz offensichtliche Körperteile wie Fuß und was weiß ich was. Andere spüren wir, ob das Herz noch klopft oder nicht. Von anderen haben wir, wenn wir jetzt nicht Mediziner sind, nicht so Ahnung. Da gibt es verschiedenste Drüsen. Und das merkt man erst, wenn es nicht mehr läuft, dass wir die Drüsen haben. Aber jeder hat seine Funktion. Auch wenn du ganz scheinbar unbedeutend in den Fähigkeiten bist. Dass Inklusion geht auf beide Seiten. Nicht einfach nur dabei sein, kommen und wieder gehen, mitsingen, sondern einfach füreinander. Bevor ich jetzt zu einzelnen Tipps gehe, wie man zu einer inklusiven Gemeinde werdet, einfach nur der Begriff offene Arme. Die mit offenen Armen alle willkommen heisst. Offene Arme heisst so für mich, wie der Vater vom verlorenen Sohn in die Arme schließen. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann heisst doch das, da brauchen wir eigentlich wie alle. Ich schließe nicht alle in die Arme, haben vielleicht auch nicht alle gern von mir in die Arme geschlossen zu sein. Das habe ich auch mal von Geburt her noch nicht können. Das habe ich in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt, dass das etwas Schönes ist. Aber so hat doch jeder zu vielleicht anderen Leuten einen Zugang. Wir haben unterschiedliche Zugänge. Ich könnte nicht einmal beschreiben, zu welcher Art von Menschen ich jetzt einen einfacheren Zugang habe als zu anderen. Kann man vielleicht nicht beschreiben. Aber es braucht jeden. Die offenen Arme. Und von jedem her auf den anderen zugehen. Also so. Jetzt haben wir das. Jetzt habe ich da noch 3 Tipps. Jetzt nicht nur aus dem Thessalonicher Brief, weil da eigentlich über Willkommen wenig steht. Aber eins steht schon mal drin. Das ist Dankbarkeit. Das haben wir da im Vers 2, 1. Thessalonicher. Es vergeht kein Tag, das ist jetzt der Anfang vom Vers, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Danken heisst, ich habe eine positive Sicht für das, was Menschen bringen. Nehmen wir das Beispiel von einer Familie, die kommt Zuwachs über und wir wollen ja auch als klassischer Gottesdienst wachsen. Da kommt das also so ein Neuansprössling, der bringt Leben drin rein, der schreit. Man ist dankbar für ihn, aber es ändert sich in der Familie schon ein bisschen etwas. Geschwister, die müssen lernen teilen. Und so gibt es auch Bewegung, wenn neue Leute in klassischen Gottesdienst reinkommen, das gibt Bewegung. Die stellen sich Fragen, die man jetzt noch nie gestellt hat. Die haben Ideen, die man noch nie gehabt hat. Und die haben zum 80. Gottesdienstbesucher, oder wie viele das wir sind, jetzt noch die 81. Meinung. Und wir sind ja schon vielfältig. Und es gibt ein bisschen Leben drin. Es gibt ein bisschen Bewegung. Es gibt vielleicht auch ein bisschen Unruhe. Und das ist gut. Das sollen wir so bewerten. Der Reichtum entdecken von der Vielfalt. Hey, die 81. Meinung und die 81. Idee, die hat uns jetzt noch gefehlt. Also, Dankbarkeit, es sind geliebte Menschen. Dann noch zu der goldenen Regel. Matthäus 7,12, wo Jesus uns sagt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Also kurz gefasst, wenn man das auch ein bisschen richtig defizit sieht, wenn du vermisst, dass jemand auf dich zukommt, geh auf andere zu. Weil du hättest das ja gerne selber auch. Wenn du etwas vermisst, dass jemand fragt, wie es dir geht, oder Kompliment überkommst, oder Ermutigung überkommst, also ein tröstendes Wort, geh auf andere zu. Frag, wie es ihnen geht, mit offenem Interesse. Mach Wertschätzung oder gib einfach Ermutigung. Also das, was wir vermissen, soll man anderen geben. Und ich möchte abschliessen mit 1. Johannes 2, 1, Vers 7. Ein interessanter Zusammenhang. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Da wird die geistliche Dimension, unsere Nähe zu Gott, gleichgesetzt mit der Nähe zu den Mitmenschen und zu den Gemeindegliedern. Mit anderen Worten, wenn du weit von Gott weg bist, musst du dich nicht wundern, dass deine Mitmenschen auch weit weg sind. Wenn du eine tiefe Beziehung hast zu Gott, darfst du damit rechnen, dass auch Beziehungen zu den Mitmenschen tief werden. Im Licht wandeln heisst, ich stelle mich ins Licht. Ich starte zu meinen Schwächen. Ich tue mich nicht überall rechtfertigen und das gut darstellen. Ich kann selbstkritisch sein. Und solche Menschen hat man gern. Und sie stehen im Licht vom Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Licht heisst, da werden Verletzungen und Wunden geheilt. Eben bei Gott, wo es Licht ist. Licht heisst auch transparent sein. Ich bin durchschaubar. Ich rede vor den Leuten nicht ganz freundlich so, oder? Und hinten rum, was ist auch das für ein Idiot, habe ich sagen, aber vielleicht reden wir das ab und zu hinten rum übereinander. Einfach so vertrauensvoll, durchsichtig. Man spürt das Herz und das ist echt. Als im Licht sein. Man will in der Gemeinde sein, wo willkommen heisst, wo die Leute willkommen sich auch fühlen, willkommen sind, wo Menschen integriert und von beidseitiger Inklusion stattfindet, das heisst, sie gehören dazu. Hilfestellung kann Dankbarkeit sein, bringt eine neue Bewertung. Die goldene Regel, was man vermisst, das geben wir anderen. Und Nähe zu Gott, zum Licht, bringt Nähe zu Mitmenschen. Dann will ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart durch den Heiligen Geist in dem Gottesdienst. Und wir bitten dich, dass du uns daran erinnerst, da und dort, wo gewisse Aussagen aus deinem Wort unsere Herzenswand und Mauern durchschlagen und uns verändern. Schenke uns eine persönliche Lebensvision, wenn wir sie noch nicht haben. Und schenke für die Gemeinsvision, dass sie Fuß fasst in unserem Leben. Amen.